Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen Sie alle hier begrüßen darf, bei diesem herrlichen Wetter und Schnee. Also das ist ja das Schönste, finde ich, wenn es ins neue Jahr geht, dass dann irgendwann nochmal Schnee gefallen ist und dass er auch liegen bleibt. Ich jetzt als Autofahrer ist das vielleicht nicht ganz so optimal, aber ich genieße es noch. Aber jetzt kann ja auch langsam der Frühling kommen. Schön, dass Sie alle da sind. Es ist sehr schön, dass wir heute hier Gottesdienst feiern dürfen. Danke, Gregor, für das tolle Anspiel. Danke für die ganzen Mitarbeiter, die heute hier dabei sind und das Ganze überhaupt erst möglich machen. Da möchte ich zum einen an das Musikteam denken, was uns später bei der Anbetung begleiten wird. Da möchte ich an Rolf denken, der hier die Predigt halten wird, an unsere Techniker, aber auch an alle Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt hier so weit vorne stehen und zum Beispiel auch Kaffee bereitstellen oder die Leute am Eingang begrüßen. Herzlichen Dank dafür. Zu Beginn möchte ich jetzt einmal beten und einfach Gott dafür danken, dass wir eben so gesegnet sind und so viel Reichtum auch haben und die Möglichkeiten haben und auch die Mitarbeiter haben, diese ganzen Aufgaben auch auszufüllen. Vater, ich danke dir für diesen herrlichen Tag. Danke, dass heute dein Tag ist. Danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um dich anzubeten. Und danke, dass du es immer wieder schaffst, Leuten auch einfach Punkte und Aufgaben wichtig zu machen in ihrem Leben, auch für unsere Gemeinde. Und diese dann wahrzunehmen, sodass andere Leute einfach das genießen können, hier zu sein und einfach die Gemeinschaft auch zu haben. Danke. Amen. Wir werden ein erstes Lied singen und ja. So, es gibt auch ein paar Ansagen noch zu machen. Wer noch nicht alles durchgelesen hat, was auf der Rückseite steht, ein paar Punkte werde ich jetzt auch noch mal anbringen. Wir werden einen relativ vollen Donnerstag haben, wer schon mal drauf geschaut hat, mit Seniorenbibelkreis, Elementarkurs, das ist ein Grundkurs zum christlichen Glauben, Flyer liegen hinten aus und natürlich auch die Atempause für Frauen. Am Freitag gibt es den Gipfelstürmer um 19.30 Uhr für alle Erwachsenen und am Samstag das Frühstückstreffen für Frauen. Und jetzt hat noch der Rolf noch eine Ansage.
In der Woche darauf, am 14. Februar, ist der Valentinstag und wir haben eine Valentinsveranstaltung mit dem spannenden Titel Mach mich glücklich. Herzliche Einladung. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch an. Man muss nicht mit Partner kommen, man kann auch alleine dahin gehen, aber Anmeldung ist ganz wichtig. Gibt auch lecker Essen. Und am 26. Februar haben wir hier im Saal abends, das ist ein Dienstagabend, eine Veranstaltung mit Sportler ruft Sportler, ein sportmissionarischer Abend. Wir haben gesagt, das ist wichtig, dass wir das hier bei uns in den Räumen haben. Sportler ruft Sportler, das sind Christen, die im Leistungssport unterwegs sind. Und hier bei uns wird sein der Daniel de Faria Diaz, das ist ein 14-facher Goldmedaillengewinner bei den Paralympics, also ein ganz, ganz talentierter Schwimmer, mit seiner Beeinträchtigung unglaublich. Und er ist als Christ hier und wird erzählen, wie er als Christ mit Jesus durchs Leben geht und im Sport unterwegs ist. Und wenn du dir das antun willst, wenn du da inspiriert werden willst von ihm, von seinem Zeugnis, dann herzliche Einladung, komm. Und wenn du andere kennst, wo du denkst, die sollten das mal hören, dann bring sie einfach mit. Diese Flyer liegen auch gleich vorne aus am Infopoint.
Vielen Dank. Ja, alle anderen Informationen können Sie gerne der Rückseite unserer Flyer entfernt nehmen. Ansonsten gibt es am Infopoint weitere Flyer, genau, über die Sie sich gerne informieren dürfen. Wir werden jetzt die Kollekte einsammeln, um diese ganzen Projekte und Aufgaben, die wir in unserer Gemeinde haben, einfach auch finanziell stemmen zu können. Und ich danke Ihnen schon im Voraus für das, was Sie geben. Haben Sie sich vor diesem Gottesdienst schon mit dem Wert Treue beschäftigt? In Vorbereitung für diesen Gottesdienst musste ich das tun. Und als junger Mensch habe ich natürlich alle Medien genutzt, um mich da schlau zu machen. Auch das Internet. Und wer im Internet nach Treue sucht, findet ganz viele interessante Seiten und Informationen dazu. Wikipedia erspare ich Ihnen heute mal. Keine Angst. Dafür habe ich eine andere tolle Seite gefunden. Wobei es ja immer sehr interessant ist, sich anzuhören und vor allem zu lesen, was andere Leute über Treue sagen. Und ich habe eine Seite gefunden für Frauen, auf denen 5 Punkte definiert werden, an denen man erkennen kann oder besser absehen kann, ob ein Mann jetzt treu ist. Ich habe Ihnen die 5 Punkte mal mitgebracht und vielleicht können Sie einfach mal für sich mitgehen und gucken, ob diese Punkte auf Sie zutreffen. Ich habe es selbst für mich auch gemacht. Gut. Punkt 1. Extrovertierte Männer sind treu. Extrovertiert, ja doch. Also ich meine, ich spreche jetzt nicht alles über mich aus, aber ich spreche schon gerne und rede viel. Also Punkt für Treue für mich. Männer mit Geschwistern sind eher treu. Ich habe 2 Brüder, ja doch. Tut mir leid an alle Einzelkinder. Da könnt ihr jetzt nicht ganz so viel was für. Treue Männer trinken wenig Alkohol. Punkt für die Gegenseite. Männer, die treu sind, haben keine sexy Stimme. Also an diesem Punkt muss ich gestehen, war ich dann auch überfragt und musste dann erstmal rumtelefonieren. Die Meinungen der angerufenen Leute gingen etwas auseinander. Ich bin mir jetzt nicht ganz schlüssig, was jetzt die Antwort auf diese Frage für mich ist. Die fünfte Frage oder der fünfte Punkt: Der Zeigefinger von treuen Männern ist länger als der Ringfinger. Es wird knapp. Es wird knapp. Also das sind die fünf Punkte, die ich gefunden habe. Und ich weiß nicht so recht, ob man daran Treue festmachen kann. Also ob jetzt mein Zeigefinger länger ist als mein Ringfinger. Wenn ich an Treue denke, muss ich unweigerlich an diese ganzen Hochzeitsversprechen denken. Herrlich. Die beiden Partner stehen voreinander und versprechen sich dann: Willst du deine Frau lieben und achten und ihr die Treue halten alle Tage ihres Lebens? Willst du deinen Mann lieben und achten und ihm die Treue halten alle Tage seines Lebens? Was ist für Sie der erste Punkt, wenn Sie an Treue denken? Was verbinden Sie damit? Denken Sie einen Moment drüber nach. Und wenn Sie jetzt gerade so an Treue denken, wie würden Sie für sich Treue definieren? Denken Sie auch da nochmal einen Moment für sich drüber nach. Haben Sie eine Definition für sich gefunden? Und eine letzte Frage: Ist Ihnen diese Treue, die Sie jetzt auch für sich definiert haben, wichtig für Ihre Partnerschaft? Ich bin gespannt, was Rolf uns in der Predigt gleich weiter noch über Treue sagen wird. Und bevor wir in die Predigt gehen, gehen wir erstmal in die Anbetung. Und dafür bitte ich einmal das Musikteam nach vorne.
Treib aus, o Licht. verloren fühlt, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, die Licht das Dunkel erhält. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Ich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing Leben, liebst dir Hoffnung für alle Zeit, bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Du schenkst Leben, liebst mir Hoffnung für alle Zeit, bist mein Schöpfer und Erlöser. Verloren fühlt, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, von Herzen sing ich dir, denn du bist mein
Thronst in Herrlichkeit, deine Erste Liebe. In all meinen Gedanken bin ich, Herr, bei dir und war noch nie so sehr bei mir selbst. Ich habe mein Herz an dich verloren und mich selbst dabei gefunden. Ich bin ganz und gar an dich gebunden und genieße diese grenzenlose Freiheit. Alles hast du bei mir in Bewegung gebracht, sodass ich endlich zur Ruhe gekommen bin. Wie kann ich so geborgen und aufgehoben sein, wo ich mich doch so vorbehaltlos ausgeliefert und geöffnet habe? Warum werde ich immer reicher, je mehr ich dir von mir schenke, und bin bei all meinem Geben immer selbst der Beschenkte? Ich wende mich dir zu und werde dabei auf andere Menschen aufmerksam. Für dich will ich leben und erfahre, wie mein Leben gerade darin für andere wertvoll wird. Je mehr ich dich verstehe, desto weniger meine ich, dich schon zu kennen. Und je mehr ich von dir erfahre, desto gespannter bin ich auf dich. Je vertrauter du mir wirst, desto größeren Respekt empfinde ich vor dir. Und bei allem Enträtseln wirst du mir immer mehr zum Geheimnis. Ich glaube, Herr, dass ich in dieser Zeit der schönsten Widersprüche zuletzt erfahre, was die erste Liebe ist.
Du bist gute Herr, wahrhaft gute Herr, darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gute Herr, machst mir Mut, denn deine Treue lässt mich nicht im Stich. Du bist der Halt und der Sinn meines Lebens, drum setze ich all mein Vertrauen auf dich. Wer auf dich hofft, der hofft niemals vergebens, ich seh's und begreif es doch nicht. Du bist gute Herr, wahrhaft gute Herr, darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gute Herr, machst mir Mut, denn deine Treue lässt mich nicht im Stich. All meine Tage will ich auf dich bauen, in jeglicher Lage dich preisen, mein Herr. Ich wünsche mir so, deine Schönheit zu schauen, dir ähnlich zu sein immer mehr. Du bist gute Herr, wahrhaft gute Herr, darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gute Herr, machst mir Mut, denn deine Treue lässt mich nicht im Stich. Du bist gute Herr, wahrhaft gute Herr, darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gute Herr, machst mir Mut, denn deine Treue lässt mich nicht im Stich. Hoffe ich fest auf dich. Du bist gute Herr, machst mir Mut, denn deine Treue lässt mich nicht im Stich.
Amen.
Ja, vielen Dank für den Lobpreis. Es ging um die Treue Gottes in allen möglichen Facetten. Und das wird auch das Thema meiner Predigt heute sein. Ich gehe aber noch mal einen Schritt zurück. Die Vorgeschichte zu dieser Predigt und anderen Predigten, die noch folgen werden, liegen im letzten Jahr. Dort hatten wir insgesamt 3 Termine Gemeinde im Gespräch zum Thema Sexualethik. Und da ging es, wie der Name schon nahelegt, um grundlegende Maßstäbe, Leitsätze oder Leitlinien im Umgang mit Sexualität, die sich aus der Verantwortung dem anderen gegenüber und gegenüber Gott herleiten. Wir haben in diesen Treffen viel gesprochen und im Nachgang noch ein Gedanke, der mir wichtig ist: Es gibt viele Arten von Beziehungen, Urlaubsbekanntschaften, Freundschaften, feste Beziehungen, eheähnliche Lebensgemeinschaften. Aber juristisch ist das ganz eindeutig, eine Ehe wird nur auf dem Standesamt geschlossen. Und auch aus der biblisch-theologischen Sicht beginnt eine Ehe mit der standesamtlichen Trauung. Und deswegen, weil das so ist, gibt es keine Ehe ohne Trauschein. Ja, und als Gemeindeleitung hatten wir dann in Gemeinde im Gespräch eine schriftliche Stellungnahme eingebracht, die auch jetzt noch in der Gemeindecloud angeschaut und heruntergeladen werden kann. Wer keinen Zugang zur Gemeindecloud hat und sich das aber anschauen will, wendet sich bitte an Christian Voss, der hinten bei der Technik sitzt. In dieser Stellungnahme heißt es, sexuelle Partnerschaft ist bei Jesus und im Neuen Testament werteorientiert. Die Werte sind Eigenständigkeit, Öffentlichkeit, lebenslange Treue, geistliche und materielle, körperlich-seelische und sexuelle Verantwortung der Partner füreinander. Ich habe oft den Wunsch gehört, dass wir doch über diese Werte predigen, mehr predigen sollten. Und diesem Wunsch komme ich heute nach, indem ich über den Wert Treue predige. Bevor ich jetzt uns den Predigtext aber lese, noch zwei Vorbemerkungen. Die erste. In unserer schriftlichen Stellungnahme haben wir direkt im Anschluss an die Auflistung der Werte geschrieben, diese Werte sind uns der ethische Maßstab für eine Ehe ebenso wie für nicht verheiratete Paare. Heißt das, dass es uns als Gemeindeleitung egal wäre, ob ein Paar, das das Bett miteinander teilt, verheiratet sei oder nicht? Nein, das ist uns nicht egal. Der öffentlich, der rechtlich gültige und der verbindliche, somit verbindliche Eheschluss gehört von der Bibel her auch zu dem, worauf Jesus Wert legt bei dem Thema Beziehung und Partnerschaft. Ist also auch Teil von Gottes Willen für ein Paar. Aber, jetzt mal ganz konkret, wenn du, ich spreche mal die Männer an, wenn du als Mann eine Frau findest, das gilt natürlich auch umgekehrt, wenn du als Frau einen Mann findest, aber jetzt mal für den Mann, und wenn ihr euch dann kennen und lieben lernt, dann beginnt ihr einen gemeinsamen Weg, einen Prozess. Am Anfang ist das so ein Aufeinanderzugehen, entdecken, wie der andere ist. Und dann wächst das Gemeinsame, das Miteinander, Nähe und Vertrautheit. Man kommt sich näher. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ihr beiden, wenn es gut läuft, sagt, ich möchte mit diesem Menschen nicht nur ein paar Stunden in der Woche, nicht nur zwei Wochenenden im Monat, sondern mein ganzes Leben teilen. Und wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt, dann gibt es einen öffentlichen Akt, in dem ihr diese Entscheidung rechtlich verbindlich festmacht, voreinander, vor Zeugen. Und dieser Schritt ist in jeder Kultur anders. Bei uns in Deutschland ist es das Standesamt. Aber wichtig ist auch dieser Schritt, dass das öffentlich wird, ist ein biblischer Wert. Und jetzt kommt mein Punkt. Die Werte, die ihr beide dann auf eurem Weg vor dieser Entscheidung und vor dem Standesamt habt, werden die gleichen sein, die ihr nach der Entscheidung haben werdet. Wie sollte es auch anders sein? Wenn ihr vor der Eheschließung nicht Eigenständigkeit, Treue und Verantwortung füreinander in geistlicher, materieller, seelischer und körperlicher Hinsicht als Maßstäbe habt, als Leitlinien habt, dann werdet ihr das nach einem Eheschluss auch nicht auf die Reihe kriegen. Und es wird viel schwerer, das dann zu lernen. Und weil das so ist, deswegen wollen wir als Gemeinde Paare begleiten, auf ihrem Weg in eine Beziehung, in dem Jesus, eine Beziehung, in der Jesus Fundament ist und die Maßstäbe gibt für die Beziehung. Und wir wollen Paaren helfen, das zu leben und zu verstehen. Und dabei schließen wir selbstverständlich nicht Paare aus, die ohne verheiratet zu sein, jetzt schon zusammen wohnen und Tisch und Bett miteinander teilen. Auch wenn wir der Überzeugung sind, dass bevor ein Paar miteinander schläft, die Frage nach der lebenslangen Treue geklärt sein sollte. Und wenn diese Frage geklärt ist, dann folgt der Weg zum Standesamt logischerweise. Aber auch wenn das noch nicht so ist, wenn das noch nicht so klar ist, wollen wir Paare auf dem Weg dahin trotzdem begleiten und nicht verurteilen. Und deswegen sage ich zum Beispiel in meinen Predigten nicht immer Ehepaare, sondern ich sage einfach auch Partnerschaft, weil ich alle ansprechen möchte. Das Zweite, die zweite Vorbereitung, die ist jetzt kürzer und dann kommt der Bibeltext. Werte sind das, wo man Wert drauf legt, was einem wichtig ist, was man haben und was man erreichen will. Und heute geht es um Werte, die Jesus wichtig sind, die Jesus haben will, die für ihn wichtig sind bei Partnerschaft. Es geht also um Gottes Willen. Und dann ist die Frage, wie stehst du dazu, zu Gottes Willen? Kannst du dich darauf einlassen? Oder erlebst du das so als eine Einengung deiner Freiheit? Hast du Sorgen und Angst, wenn es um Gottes Willen geht, dass dir etwas genommen wird? Wenn das so ist, dann möchte ich heute mit dieser Predigt um dein Vertrauen werben. Gottes Willen führt dich immer zu der Quelle, an der deine Sehnsucht gestillt wird. Allerdings nicht immer auf direktem Weg. Aber Gottes Willen führt dich immer zu der Quelle, an der deine Sehnsucht gestillt wird. Ich sehe gerade hier in meiner Predigt, bevor es losgeht, muss ich noch einen Punkt klären. Und zwar die Frage, was ist Treue? Also wenn es um Partnerschaft, Liebesbeziehung und Ehe geht, denken wir bei dem Stichwort Treue, Untreue immer sofort an Sex. Und dann bei Untreue an Sex mit einem anderen. Also eine Affäre, einen Seitensprung. Aber bei Treue geht es in der Bibel um viel mehr. Im griechischen Text heißt das Wort für Treue gleichzeitig Glauben und Vertrauen, Zuverlässigkeit. Im hebräischen Wort heißt das Wort für Treue Festigkeit auch, Zuverlässigkeit, Redlichkeit. Das heißt, in einer Beziehung, in einer Partnerschaft geht es bei Treue um die ganze Beziehung, nicht nur um Sex. Und ich habe ein Zitat im Internet gefunden, das fand ich so klasse, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Treue ist im Kern eine ernsthafte Verabredung zu einem gemeinsamen Weg in die Zukunft, in guten und schlechten Tagen. Das finde ich großartig. Treue ist im Kern eine ernsthafte Verabredung zu einem gemeinsamen Weg in die Zukunft, in guten wie in schlechten Tagen. Das heißt, bei Treue geht es darum, am anderen festzuhalten, festzustehen zu ihm und alles zu tun, damit dieser gemeinsame Weg in die Zukunft möglich ist und nicht verbaut wird. So, und jetzt kommt der Predigtext. Matthäus 19, die Verse 3 bis 9. Da kamen einige Pharisäer zu ihm, zu Jesus, und versuchten ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen? Wisst ihr nicht, was in der Schrift steht, erwiderte Jesus. Dort steht, dass der Schöpfer die Menschen als Mann und Frau schuf. Und es heißt weiter, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Und dann fragten die Pharisäer, und warum hat dann Mose gesagt, dass ein Mann seiner Frau einen offiziellen Scheidungsbrief ausstellen und sie dann fortschicken darf? Jesus antwortete, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind. Aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Und ich sage euch, ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, es sei denn, seine Frau war untreu. Das, was da ausgesagt ist, möchte ich mal so mit diesen folgenden zwei Sätzen auf einen Punkt bringen. Menschen neigen zur Untreue, Gott aber ist treu, Gott will die Treue. Was war denn da los? Warum kamen denn die Pharisäer und fragten Jesus so etwas? Nun, zunächst einmal, die Pharisäer lagen im Clinch mit Jesus. Sie hassten ihn und sie hätten ihn aus dem Weg gerne geräumt. Lieber heute als morgen. Und deswegen stellten sie ihm eine Fangfrage zum Thema Ehescheidung. Und in der Ehescheidung wird ja der Zerbruch der Treue in einer Ehe, in einer Partnerschaft besiegelt. Jesus hatte damals einen ganz besonderen Ruf als Wunderheiler, als einzigartiger Prediger und Lehrer. Er zog für die damalige Zeit riesige Menschenmengen an und er war eine unerträgliche Konkurrenz für die Priester im Tempel und für die Pharisäer. Die hofften, ihn mit ihrer Frage jetzt dazu zu bringen, dass er etwas sagen würde, was ihm schaden würde, was seinem Ruf schaden würde. Vielleicht hofften sie darauf, dass er Mose widersprechen würde. Dann hätten sie ihn ja entlarvt als Irrlehrer. Vielleicht hofften sie auch darauf, dass es ihm so ergehen würde wie Johannes dem Täufer. Der hatte sich ja auch in Sachen Ehescheidung und Ehebruch klar positioniert und war daraufhin geköpft worden. Dann hätte sich das Problem für die Pharisäer auch erledigt. Was stand denn hinter dieser Frage nach Ehescheidung? Die Pharisäer hatten persönlich eine ganz eigene Geschichte mit dem Thema. In ihren Kreisen war Ehescheidung und Wiederverheiratung weit verbreitet. Man berief sich auf einen Satz in 5. Mose 24, Vers 1. Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt, heißt es dort, und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause entlässt und dann geht es so weiter. Da gab es dann damals einen Rabbi namens Hillel, der lehrte, dass dieses Schändliche alles Mögliche sein konnte. Zum Beispiel auch eine angebrannte Suppe. Egal, was er fand, was ihm nicht gefiel, missfiel an seiner Frau, das konnte so etwas sein. Und liebe Gemeinde, das ist doch interessant. Die Männer, die den höchsten Anspruch an Frömmigkeit und Glauben hatten damals, die genau wussten, was in der Bibel im Alten Testament Gottes Maßstäbe für Partnerschaft, Liebe und Sex waren, die hatten auch die höchsten Scheidungsraten. Und diesen inneren Widerspruch, den finden wir auch heute. Laut einer Umfrage des Instituts Allensbach nannten rund 70% aller Befragten, dass Treue die wichtigste Eigenschaft eines idealen Partners sei. Und andersherum, für Frauen wie Männer ist Seitensprung des Partners einer der gewichtigsten Gründe für Trennung. Obwohl also eine überwiegende Mehrheit der Menschen partnerschaftliche Treue sehr wichtig ist, zeigen verschiedene Studien trotzdem, dass viele Menschen untreu sind, fremdgehen. Laut einer 2008 veröffentlichten Studie des Göttinger Georg-August-Universität gaben 55% der befragten Frauen und 49% der Männer an, bereits einmal untreu gewesen zu sein. Genau die gleiche Nummer wie bei den Pharisäern. Obwohl viele von uns den Wunsch nach Verlässlichkeit und Treue in einer ausschließlichen Partnerschaft haben, neigen wir zur Untreue. Der Wunsch nach Freiheit, Abwechslung, einem sexuellen Abenteuer, nach einem neuen Verliebtsein ist groß. Anders ausgedrückt, Treue ist kein Selbstläufer. Wir sind nicht automatisch unserem Partner treu. Und Jesus hat auch gesagt, Untreue beginnt nicht erst irgendwo im Bett oder unter der Wäsche mit einem anderen, sondern Untreue beginnt im Kopf. Die Ursache für unsere Neigung zur Untreue. In Vers 8 sagt Jesus, es ist unser hartes Herz, Hartherzigkeit Gott und Menschen gegenüber. Jetzt wieder zurück zu der Situation mit den Pharisäern. Wie reagiert Jesus auf diese Frage, ihre Frage? Er beginnt mit den Worten, wisst ihr nicht, was in der Schrift steht? Damit macht er den Pharisäern den Vorwurf, ihr kennt die Bibel gar nicht richtig. Er behandelt sie wie Schüler, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und in seiner Antwort holt Jesus dann weit aus. Er geht ganz an den Anfang der Bibel, an den Anfang der Welt zurück. Jesus zitiert zwei Sätze aus den beiden Schöpfungsberichten im ersten Buch Mose Kapitel 1 und 2. Mehr Gewicht kann Jesus dem, was er jetzt sagt, nicht verleihen. Er sagt, es ist Gott, der die Menschheit als Männer und Frauen geschaffen hat. Es ist Gottes Wille, dass sich die beiden Geschlechter in einer das ganze Leben dauernden Partnerschaft miteinander verbinden, also die Ehe. Und deswegen vollzieht jeder Mensch, der sich, so lesen wir hier, an seine Frau, an seinen Partner oder auch den Mann bindet, jeder Mensch, der Vater und Mutter verlässt, um dann mit seinem Partner, seiner Partnerin zu einer Einheit zu werden. Jeder Mensch, der das tut, vollzieht nach, was Gott grundlegend als Struktur in die Menschheit hineingelegt hat. Und in Vers 5 heißt es dann wörtlich am Ende, und die zwei werden ein Fleisch sein. Bei diesem Wort ein Fleisch sein denken viele auch zunächst an Sex. Aber dieser Ausdruck, ein Fleisch sein, oder manchmal heißt es auch dein Fleisch, unser Fleisch sein, meint in der Bibel zunächst einmal Verwandtschaft. Als die eifersüchtigen Brüder Josef, eine Geschichte im Alten Testament, in ihre Gewalt gebracht hatten, brachten sie es nicht über sich, ihn zu töten. Ihr Argument, er ist doch unser Fleisch. Es geht darum, dass Josef zur Familie gehört und deswegen geschont werden soll. Kurz vorher in der Schöpfungsgeschichte, bevor der Adam seine Eva zum ersten Mal sieht, ruft er begeistert aus, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Gute Nachricht übersetzt, endlich, sie ist's, eine wie ich, sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. So ist in der Schöpfungsgeschichte der erste Mann und die erste Frau in einem tiefsten Sinne miteinander verwandt, verbunden und gehören zueinander. Und deswegen sagt Gott, Trennung, das heißt Aufkündigung der Treue, ist nicht mein Wille. Es ist Gott, der ein Paar zusammengebracht hat und jedes Paar, das diesen Weg bis zur standesamtlichen Trauung gegangen ist, das Gott hat diesen Weg mit, also Gott hat dieses Paar dann zusammengebracht. Und dann heißt es, was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Und an dieser Stelle ein ganz wichtiger Gedanke. Wenn das Gottes Wille ist, wenn Gott die Welt so geschaffen hat, von Anfang an, wenn Treue von Anfang an Gottes Idee ist für das Miteinander von Menschen und von Mann und Frau, dann sagt das auch etwas über ihn selbst aus. 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, Gott ist treu. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Wir können uns auf Gott verlassen, dass er zu seinen Verheißungen steht. Gott ist nicht heute so und morgen so. Gott ist nicht verwirrt. Glaube ist das Urvertrauen von uns Menschen auf Gott. Und weil Gott treu ist, haben wir die Hoffnung, dass es ein Morgen gibt. Und weil Gott treu ist, können wir auf ihn hoffen, auch wenn wir ihm oder einem Mitmenschen gegenüber treulos geworden sind. Gottes Treue macht das möglich, dass wir treu sind in einer Partnerschaft, in einer Ehe, wenn wir von ihm geprägt sind. Die Pharisäer gaben aber keine Ruhe. Aber, sagten sie, Mose hat doch gesagt, dass ein Mann einer Frau einen offiziellen Scheidungsbrief aufstellen und sie dann fortschicken darf, oder? Und Jesus korrigiert sie. Mose hat das nicht angeordnet, er hat es zugelassen. Weil, so sagt Jesus, eure Herzen hart sind. Weil ihr Gott nicht wirklich kennt, sagt Jesus ihnen, und weil ihr ihm nicht vertraut. Ursprünglich war der Zerbruch der Treue nie Gottes Willen. Das heißt dann auch, eine Scheidung einer Ehe hat immer mit Sünde zu tun. Ist nie, so wie es die Pharisäer dachten, eine Option, eine Formalie. Ja. Spannende Frage. Wie kannst du, wie kann ich treu sein? Nun ist ja Treue, das habe ich am Anfang gesagt, ein weites Feld. Es geht heute um Treue in Beziehung, in Partnerschaft. Und ein ganz wichtiger Punkt am Anfang, Sex verpflichtet nicht zur Treue. Treue ist deine Entscheidung für einen Partner. Eine Entscheidung, in der du nachvollziehst, dass Gott euch zusammengefügt hat. Und solch eine Entscheidung muss reiflich überlegt sein. Wenn du mit jemandem geschlafen hast, dann bist du noch nicht verheiratet. Das kommt durch das Standesamt. Durch den Schritt, wo du das öffentlich und verbindlich und rechtlich machst. Das heißt aber dann auch, die Zeit vor einem Trauung ist die Zeit, um zu prüfen, ob der oder die andere wirklich der oder die Richtige ist. Es geht um die Frage, kann unsere Beziehung eine Zukunft haben? Das ist die entscheidende Frage. Und wenn du zu dem Ergebnis kommen solltest, das nicht, dann lass dem Fehler im Bett, nicht den Fehler im Standesamt folgen. Zweitens, wenn du verheiratet bist, dann gilt, Sex mit dem Falschen, also Untreue im sexuellen Sinn, kann deine Partnerschaft zerstören. Das sagt nicht nur die Statistik, sondern auch Jesus. Ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt, Vers 9, und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, es sei denn, seine Frau war untreu. Wenn in einer Ehe einer der Partner untreu ist, dann, so Jesus, kann der andere sich scheiden lassen und eine andere heiraten. Und das ist traurig vielleicht, auch tragisch, aber es ist dann kein Ehebruch von seiner, ihrer Seite. Und jetzt ziehe ich den letzten Punkt der Predigt kurz vor. Wie gehe ich damit um, wenn mein Partner untreu ist? Ehescheidung ist bei Untreue, das sagt Jesus nämlich nicht, Ehescheidung ist keine zwingende Option, kein Befehl. Das ist ähnlich wie bei Mose, auch von Jesu Seite, ein Zugeständnis. Im ganzen Alten Testament wird beschrieben, wie Gott mit Untreue seines Volkes umgeht. Und dabei wird oft das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk verglichen in einem Bild wie mit dem eines Mannes mit einer untreuen Frau. Und im Prophet Hosea wird das wunderbar gesagt, Gottes Treue ist stärker als die Treulosigkeit seines Volkes. Gott nimmt sein Volk wieder auf wie eine treulose Frau. Gott rechnet ihm die Treulosigkeit nicht an. Gottes Liebe ist stärker als alle Untreue der Menschen. Die einzige Bedingung, die Hosea nennt, ist, dass sein Volk wieder umkehrt. Der Mensch kann vor Gott weglaufen, aber Gott läuft hinter ihm her. Und wenn der Mensch umkehrt, sieht er Gottes offene Arme, treu und zuverlässig. Gottes Treue heilt die Treulosigkeit der Menschen, so heißt das bei Hosea, aus lauter Großmut. Das Letztere zum Beispiel in Hosea 14, Vers 5. Für uns heißt das, es ist möglich. Wenn dein Partner untreu war oder wenn du untreu warst, Vergebung auszusprechen und einen neuen Anfang miteinander zu wagen. Untreue muss nicht zu einer Trennung führen. Und dann ist das Gespräch und die Seelsorge sehr wichtig. Wie kann ich treu sein? Ein dritter und letzter Gedanke. Focus Online veröffentlichte vor einigen Jahren eine Studie, eine sogenannte Untreuenstudie. Der Göttinger Psychologe Ragnar Bär interviewte für seine Forschungsarbeit 2600 heterosexuelle Frauen und Männer, die untreu geworden waren. Ein wichtiges Ergebnis seiner Arbeit, etwa 4 von 5 Befragten, also 80%, haben sich für den Seitensprung entschieden, weil sie in ihrer Partnerschaft sexuell unzufrieden waren. Woher kommt die sexuelle Unzufriedenheit und Langeweile? Auch darauf hat Bär eine Antwort in seiner Arbeit gefunden, nämlich Sprachlosigkeit. Weniger als ein Drittel aller betroffenen untreuen Männer und Frauen sprachen mit ihrem Partner über sexuelle Wünsche und Erwartungen. Fazit: Treue hat zur Voraussetzung, dass wir in Partnerschaften über unsere Bedürfnisse und natürlich nicht nur über die sexuellen Bedürfnisse miteinander sprechen. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres oder Besseres, was wir in unseren Beziehungen, in unseren Partnerschaften vor und nach einer Eheschließung tun können, als über unsere Bedürfnisse zu sprechen und einander zuzuhören. Und es ist Liebe, auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen. Unerfüllte Bedürfnisse rangieren ganz oben auf der Liste von Gründen für Untreue. Vielleicht habe ich so gedacht, machen wir dazu wirklich auch mal als Gemeinde einen laden irgendjemand ein, machen wir so einen Nachmittag, wo es darum geht, so für Paare oder Leute in Partnerschaft, diesen Punkt, meine Bedürfnisse und wie lerne ich darüber zu sprechen mit meinem Partner und wie lerne ich darauf einzugehen, dass wir das mal als einen Nachmittag in der Gemeinde haben. Am Ende meiner Predigt: Gott ist treu. Gott hat die Menschheit geschaffen als männlich und als weiblich, um in Beziehungen zu leben, die von lebenslanger Treue geprägt sind. Und Ergänzung: manche leben, wie Paulus zum Beispiel, auch ohne Partnerschaft, aber das ist ein anderes Thema. Darum ging es heute nicht. Treue ist kein Selbstläufer, fällt uns schwer. Untreue kann vergeben werden. Vorbeugen ist besser als heilen. Lass uns unsere Bedürfnisse aussprechen. Und wenn wir von Jesus geprägt sind, dann wird seine Treue auch uns prägen und dann können auch wir treu sein. Amen.
Wir sind am Ende unseres Gottesdienstes für heute angekommen. Noch nicht ganz am Ende. Es gibt noch ein paar letzte Informationen und dann wird Rolf uns den Segen sprechen. Wenn dir, wenn Ihnen in diesem Gottesdienst etwas wichtig geworden ist, etwas, was sie mitgenommen hat, was Sie vielleicht mit jemandem besprechen wollen, wenn Sie vielleicht jemanden brauchen, der mit Ihnen betet, dann wird nach dem Gottesdienst hier vorne bei den Bänken jemand für Sie zur Verfügung stehen. Und wie jeden Sonntag gibt es auch draußen die Gesprächsinsel, wo Mitglieder der Gemeindeleitung da sind, einfach für Fragen. Wenn Sie da Fragen zur Gemeinde haben, dann können Sie gerne auf diese zukommen. Und natürlich dürfen Sie alle gerne bleiben zu Kaffee und Gespräch. Bei diesem spannenden Thema gibt es bestimmt den einen oder andere Sache noch zu klären. Und ich bitte jetzt Rolf nach vorne, für uns den Segen zu sprechen.
Der Herr Jesus Christus segne dich. Er segne dich mit einem tiefen Verständnis seiner Treue zu dir. Und die Treue des Herrn Jesus Christus, die Treue des Vaters im Himmel, die sei fest in deinem Herz verankert und befähige dich selbst, treu zu sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles Denken und Zweifeln, bewahre dich in Jesus Christus. Amen.